Ö1 Abendjournal.
Im Journalstudio begrüßt Sie Elisa Wasch. Guten Abend. Diese Themen erwarten Sie heute. Ganz im Zeichen der internationalen Unterstützung der Ukraine stand heute die große Militärparade zum französischen Nationalfeiertag in Paris. Debatten gibt es in Österreich über Rüstungsexporte. Der Wirtschaftsminister will sie erleichtern, die Neutralität muss aber berücksichtigt werden. Die Kämpfe zwischen den USA und dem Iran toben weiter. Die US-Regierung muss Milliarden an rechtswidrig eingehobenen Zöllen zurückzahlen. Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE tötet 2 Menschen in einer Woche. Fortschritte gibt es bei der EU-Erweiterung für mehrere Kandidatenländer. Ein Skandal um rassistische und sexistische Chats erschüttert die Gewerkschaft der Privatangestellten. 2 Schuldsprüche gibt es im Prozess rund um angebliche Anschlagspläne auf die Pride Parade in Wien 2023. Wie hat sich die Türkei seit dem gescheiterten Militärputsch vor 10 Jahren verändert? Darum geht es heute im Journal Panorama. Und das Wetter morgen zunehmend schwül und gewittrig. Jedes Jahr am 14. Juli gibt es in Frankreich eine große Militärparade, eine Erinnerung an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als Beginn der Französischen Revolution gilt. Doch heuer feiert Frankreich nicht nur sich selbst, sondern setzt auch ein mächtiges Zeichen für die internationale Unterstützung der Ukraine. Eva Pöcksteiner berichtet.
Es ist die letzte Militärparade zum französischen Nationalfeiertag als Präsident für Emmanuel Macron. Doch diese fällt so groß aus wie nie zuvor. 6.700 Soldatinnen und Soldaten marschieren über die Champs-Élysées, darunter auch 500 der Koalition der Willigen. 35 Staaten, die die Ukraine im russischen Angriffskrieg unterstützen. Die Soldaten marschieren in Gruppen nach Ländern gestaffelt, in ihren traditionellen Uniformen und speziellen militärischen Gangarten. Auch österreichische Soldaten sind dabei. Das militärische Spektakel hat aber auch eine klare politische Botschaft. Man will die Einheit Europas bezüglich Ukraine-Krieg demonstrieren. Deshalb sitzen auf der Ehrentribüne auch viele europäische Verbündete, etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der britische Noch-Premier Keir Starmer und Bundeskanzler Christian Stocker. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk kündigt am Rande erste gemeinsame Militärmanöver an. Er hält einen baldigen Waffenstillstand angesichts der unflexiblen Haltung von Wladimir Putin für unwahrscheinlich, wie er sagt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht sich die Militärparade neben Macron an, umringt von Vertreterinnen und Vertretern der Koalition der Willigen. Ein französischer Nationalfeiertag mit großer internationaler Bedeutung.
Vom Krieg profitiert weltweit die Rüstungsindustrie, auch in Österreich, wo es aber zumindest auf dem Papier relativ scharfe Exportkontrollen bei Rüstungsgeschäften gibt. Für die Bewilligung sind bis zu 4 Ministerien zuständig. Nicht zuletzt an der Ausfuhr von sogenannten Dual-Use-Gütern regt sich immer wieder Kritik. Niklas Lercher berichtet.
Die Kontrolle von Rüstungsexporten in Österreich ist äußerst kompliziert. Das Innenministerium entscheidet über Bewilligungen von Kriegsmaterial, etwa Maschinenpistolen oder Panzer. Hier gibt es aufgrund der Neutralität Einschränkungen, betont Völkerrechtsexperte Ralf Janik.
Wenn es darum geht, Waffen zu exportieren in Länder, die einen Krieg führen.
Das Wirtschaftsministerium ist wiederum für die Exporte von sogenannten Verteidigungsgütern zuständig. Darunter fallen unter anderem Pistolen, aber auch sogenannte Dual-Use-Güter, also Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. In der Vergangenheit hat es immer wieder Beispiele gegeben, wo solche Produkte aus Österreich in Konflikten aufgetaucht sind. Bei der Kontrolle gäbe es Luft nach oben, meint Völkerrechtsexperte Janik.
Die Frage ist halt natürlich gerade jetzt in wirtschaftlich schweren Zeiten, wie viel Luft man oben überhaupt atmen möchte. weil natürlich da, und das betont auch der Wirtschaftsminister wieder und wieder, sehr viel Geld zu machen ist im Moment, weil ja ganz Europa aufrüstet. Und an diesem finanziellen Kuchen möchte ja auch Österreich mitnaschen.
Deshalb will Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP Rüstungsexporte generell erleichtern. Die NEOS sind dafür, die SPÖ zeigt sich hingegen skeptisch, vor allem was Änderungen des sogenannten Neutralitätsparagraphen im Strafrecht angeht. Der stellt beispielsweise die Finanzierung von Konfliktparteien unter Strafe. In der Koalition gibt es offenbar noch Gesprächsbedarf.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer von der ÖVP möchte aber, wie bereits erwähnt, heimischen Unternehmen den Rüstungsexport erleichtern. Diese sollen von den ständig steigenden Verteidigungsausgaben in der EU profitieren. Im Vorjahr betrugen sie rund 380 Milliarden Euro, 11% mehr als im Jahr davor. Details dazu von Nikita Elsler.
Die Kurve der Verteidigungsausgaben in der EU zeigt weiter nach oben. Es sind Gelder, die laut ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer künftig stärker auch in heimische Unternehmen fließen sollen.
Wir wollen ein eigenes Gesetz schaffen, dass der Export von sogenannten Dual-Use-Gütern, also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden, deutlich vereinfacht wird.
Unter anderem sollen sogenannte rechtskonforme Gegengeschäfte leichter nutzbar werden, bei denen heimische Betriebe bei einem Auftrag eingebunden werden können. Auch einen Paragraph, welcher das Verbot von Unterstützung von Kriegsparteien definiert, will man ändern. Als Beispiel werden Banken genannt, die aufgrund der Rechtsunsicherheit vor der Vergabe von Krediten zurückschrecken. Das kommt immer wieder vor, sagt Reinhard Marak, Geschäftsführer der AG Sicherheit und Wirtschaft in der Wirtschaftskammer, heute im Mittagsjournal.
Wir haben eine Reihe von Fällen, wo es so ist, dass österreichische Unternehmen, die im Verteidigungsbereich tätig sind, Konten gekündigt wurden, auch Versicherungen gekündigt wurden oder auch Liefergarantien nicht genehmigt wurden. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, denn dadurch kann ich nicht teilnehmen am Markt.
Trotz der Bemühungen, an den Verteidigungsausgaben stärker mitnaschen zu können, will der Wirtschaftsminister die Neutralität nicht abschwächen. Sie sei höchstes österreichisches nationales Gut. Es brauche aber mehr rechtliche Klarheit.
Nicht nur der Krieg in der Ukraine tobt weiter, sondern auch die Kämpfe zwischen den USA und dem Iran. Sie sind ja vor wenigen Tagen wieder aufgeflammt. Amerikanische Streitkräfte haben auch heute wieder Ziele im Iran beschossen. Der Iran hat Raketen auf die arabischen Golfstaaten abgefeuert. Das hat auch Konsequenzen über die Region hinaus. Markus Müller berichtet.
Der Waffenstillstand ist zusammengebrochen und der Ölpreis steigt. Um rund 3,5% für die Marke Brent auf den höchsten Wert seit Mitte Juni. Damals hatten sich die beiden Seiten auf einen Waffenstillstand geeinigt, der seit dem Wochenende endgültig zusammengebrochen ist. US-Präsident Donald Trump hat gestern erklärt, die Angriffe werden fortgesetzt, zusammen mit einer Blockade der iranischen Häfen.
The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does it.
Die Blockade und die Angriffe gemeinsam würden wirklich den Unterschied machen, sagte er. Der Iran habe ein bereits fertiges Abkommen verletzt, daher seien die neuen Angriffe notwendig geworden. Auf der anderen Seite haben die iranischen Revolutionsgarden eine Reihe von Videos veröffentlicht, wie Raketen auf Ziele in den arabischen Golfstaaten und in Jordanien abgefeuert werden. Auch mehrere Tanker im Persischen Golf wurden angegriffen und beschädigt. Dabei sind bis zu ein Dutzend Matrosen verletzt worden. Die terroristischen USA hätten nicht aus ihren Fehlern gelernt, heißt es in einer Stellungnahme der Revolutionsgarden. Wenn die USA nicht kooperieren würden, würde das nur dazu führen, dass die Straße von Hormus weiter geschlossen bleibe. Und das könne dazu führen, heißt es aus Teheran, dass eine weltweite Energiekrise entstehe.
In den USA hat das im Februar gesprochene Urteil des obersten Gerichtshofs zu den von Präsident Trump verhängten Zöllen nun weitreichende Folgen. Die US-Regierung musste schon über 80 Milliarden Dollar an Zollgebühren an Unternehmen zurückzahlen. Eine Belastung fürs Budget, Michael Fröschel berichtet.
Im Februar hat der US-Supreme Court Donald Trump eine empfindliche Niederlage bereitet. Der Präsident habe mit dem Großteil der von ihm verhängten Zollaufschläge seine Zuständigkeiten überschritten, urteilte das Höchstgericht. Viele US-Unternehmen beantragten daraufhin die Rückzahlung der von ihnen zu Unrecht geleisteten Zollgebühren. Nun liegt eine erste Bilanz vor. Laut Finanzministerium musste die US-Regierung heuer schon Zollgebühren in der Höhe von 81 Milliarden Dollar an Handels- und Industrieunternehmen zurückzahlen. zurückzahlen. Im gesamten Vorjahr waren es nur 5 Milliarden Dollar. Das US-Haushaltsdefizit, das im Vorjahr dank der Zolleinnahmen geschrumpft ist, wächst nun wieder.
Und wir bleiben noch in den USA. Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist ein Mensch bei einem Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE erschossen worden. Und zwar in einer Kleinstadt im Bundesstaat Maine im Nordosten des Landes. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 26-jährigen Kolumbianer. 6 Tage zuvor haben ICE-Beamte in Texas einen Mann getötet. Christoph Kohl berichtet.
Ein ICE-Agent hat den 26-jährigen Kolumbianer im Zuge eines Abschiebeeinsatzes erschossen, weil dieser, Zitat, versucht habe, sein Auto als Waffe einzusetzen. Der Beamte habe aus Sorge um die öffentliche Sicherheit das Feuer eröffnet, teilt die Behörde mit. Der Abschiebebefehl habe, wie sich nun herausstellt, nicht dem 26-Jährigen gegolten, sondern einer anderen Person. Das Opfer hatte eine gültige US-Arbeitserlaubnis. Die Empörung ist groß. Es sei abscheulich, dass die Einwanderungsbehörde Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe erschießt, klagt diese Frau. Der Mann sei selber schuld gewesen, da er versucht habe, den Beamten zu entkommen, meint wiederum ein Gegendemonstrant mit Trump-Fahne in der Hand.
Die Europäische Union treibt die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine voran. Einen Monat nach dem Start erster ernsthafter Gespräche mit Kiew ist in Brüssel ein weiteres Beitrittskapitel eröffnet worden. Auch die Republik Moldau sowie Montenegro und Albanien können sich am heutigen Tag über Fortschritte freuen. Aus Brüssel berichtet Tim Kupal.
EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos spricht von einem Super Tuesday, einem Super Dienstag für die Erweiterung.
So today it is really a Super Tuesday for enlargement.
Seit mehr als 2 Jahrzehnten habe es keine 4 Beitrittskonferenzen mehr an einem Tag gegeben, so Kos.
For more than 2 decades we haven't had 4 accession conferences in one day.
Für die Ukraine und die Republik Moldau geht es um die Eröffnung eines weiteren Beitrittskapitels. Cluster 6, Außenpolitik und Sicherheit.
It is on the external relations both of the countries. It is also about cooperation in the defense and tackling the hybrid threats.
Themen sind auch gemeinsame Verteidigung und hybride Bedrohungen durch Hackerangriffe. Im Fall von Albanien werden erstmals Kapitel geschlossen. Ein entscheidender Moment.
It is a watershed moment for Albania with the starting closing the chapters.
EU-Beitrittskandidat Montenegro bleibt in der Pole Position. Das Westbalkanland hat mittlerweile mehr als die Hälfte der EU-Beitrittsvoraussetzungen erfüllt. 2 weitere Kapitel werden heute geschlossen.
With today another closing of 2 chapters.
18 von 33 sind damit erledigt, mehr als die Hälfte.
18 from 33, meaning more than the half.
Montenegro will im Jahr 2028 als 28. Mitglied dem EU-Club beitreten.
In Großbritannien sorgt der mutmaßliche Mord an einer langjährigen Politikerin für Aufsehen. Die frühere Abgeordnete und Brexit-Befürworterin Anne Widdecombe war am vergangenen Donnerstag tot in ihrem Haus aufgefunden worden. Nachdem die Polizei zuerst einen politischen Hintergrund ausgeschlossen hatte, ermittelt jetzt doch die Antiterrorpolizei. Aus London, Jörg Winter.
Die Polizei hatte einen 28-jährigen Mann, weiß-britischer Staatsbürger, zuerst nach einem Verhör auf freien Fuß gesetzt und später erneut festgenommen, aufgrund neuer Erkenntnisse, wie es heißt. Er soll von Yorkshire im Nordosten Englands hunderte Kilometer weit nach Devon gefahren sein und dort Anne Widdecombe, eine ebenso bekannte wie umstrittene ehemalige Politikerin, getötet haben.
Anne Widdecombe was murdered in her home.
Anne Widdecombe wurde in ihrem Haus ermordet. Der Festgenommene war den Behörden zur Terrorprävention nicht bekannt, sagt Innenministerin Shabana Mahmood.
Was not known to prevent.
Mehr Details zu möglichen Motiven oder Hintergründen der offenbar äußerst brutalen Tat sind derzeit nicht bekannt. Die 78-jährige Anne Widdecombe war eine Ikone im rechten Politlager, die sich mit klaren Worten für die Todesstrafe oder gegen Abtreibung und Schwulenehe ausgesprochen hat. Sie war eine wortgewaltige Vorkämpferin für den Brexit und war nach jahrzehntelanger Mitgliedschaft bei den konservativen Tories zu den Rechtspopulisten von Nigel Farage gewechselt. Der hat den Behörden wiederholt vorgeworfen, Bedrohungen gegen ihn und seine Parteikollegen nicht ernst genug zu nehmen. Gewalttaten gegen Abgeordnete haben zu einer Debatte über die Sicherheit von Politikern und Politikerinnen in Großbritannien geführt. Deren Bedrohung, sagen Analysten, hat aufgrund der gesellschaftlichen Polarisierung jüngst klar zugenommen.
Ab wann sollen Kinder Social Media nutzen dürfen? Auf EU-Ebene haben gestern Experten Zugangsbeschränkungen für unter 13-Jährige empfohlen. Nach dem Sommer will die Kommission einen Vorschlag vorlegen. Mehrere Länder wollen aber nicht auf eine EU-weite Regelung warten, darunter auch Österreich. Hier will man bei dem Plan bleiben, ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige einzuführen. Mehr von Eva Haslinger.
Klare Beschränkungen, aber kein Verbot für Jugendliche. Das sehen die Vorschläge der EU-Expertengruppe vor. Konkret soll es für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres gar keine Bildschirmzeit geben. Bis zum 13. Geburtstag soll der Zugang dann elterlich kontrolliert, pädagogisch angeleitet und zeitlich begrenzt werden. Danach sollen Jugendliche zunehmend selbstständig auf altersentsprechende Social-Media-Angebote zugreifen. Die sozialen Medien sind kein Spielzeug, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Social media is not a toy.
Der Status quo, in dem Tech-Unternehmen uneingeschränkten Zugang zu Kindern hätten, würde zu Schäden führen, so von der Leyen.
Addiction and misery.
In Österreich plant man, Social Media für unter 14-Jährige zu verbieten. Und dabei soll es auch bleiben, so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, ÖVP.
Wir bleiben bei 14 Jahren, das ist die politische Übereinkunft in der Koalition. Und wir werden auch kontinuierlich den nationalen Weg weiter verfolgen und natürlich parallel einfach schauen, wie weit die EU-Ebene steht.
Kinder und Jugendliche bräuchten jetzt Schutz, so das Argument. Und solange es auf EU-Ebene keine geltende Regelung gibt, bleibe man beim nationalen Ansatz. Im Ministerrat abgesegnet wurde der Plan schon Ende März. Eigentlich sollte seit Ende Juni ein Gesetzesentwurf vorliegen. Die Verhandlungen seien in den letzten Zügen. Eine Lösung werde zeitnah präsentiert, heißt es aus dem Büro von Staatssekretär Pröll.
Die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA wird von einem Chat-Skandal erschüttert. In zwei WhatsApp-Gruppen der Gewerkschaftsjugend wurden menschenverachtende Inhalte gepostet. Die Krone-Zeitung hat zuerst darüber berichtet. Die GPA reagiert entsetzt. Eine Mitarbeiterin wurde fristlos entlassen. Julian Paschinger.
Die Chatgruppen waren eigentlich zur Vorbereitung von Ausbildungskursen der GPA-Jugend gedacht. Doch nach dem Aufruf, schwarzer Humor sei hier auch erwünscht, wurden zahlreiche sexistische und rassistische Inhalte gepostet, auch Witze über den Holocaust. Die meisten Teilnehmer waren 17- bis 19-jährige Jugendbetriebsräte aus großen Unternehmen und eine Jugendsekretärin der GPA, die mit den Inhalten offenbar kein Problem hatte. Die Chats aus den Jahren 2022 und 2023 wurden nun der FPÖ zugespielt. Für Generalsekretär Michael Schnedlitz offenbart sich dadurch ein skandalöses Weltbild in der Gewerkschaftsjugend. Er fordert den Rücktritt von GPA-Chefin Barbara Theiber. Dem ORF wollte Theiber dazu kein Interview geben. In einer schriftlichen Stellungnahme der GPA heißt es:
Wir haben unmittelbar, nachdem uns diese Inhalte zur Kenntnis gebracht wurden, die Mitarbeiterin mit sofortiger Wirkung entlassen. In der GPA gibt es für solches Gedankengut keinen Platz.
Außerdem habe man einen Datenforensiker beauftragt, das Diensthandy der ehemaligen Mitarbeiterin darin zu durchforsten. Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass weitere GPA-Mitarbeiter beteiligt waren. Und alle Jugendsekretäre sollen nun durch eine Schulung für das Thema sensibilisiert werden.
Die Grünen starten eine Petition für den Hitzeschutz. Es geht dabei um ganz konkrete Maßnahmen, Klimaanlagen für Schulen etwa, Trinkbrunnen in Städten oder das Erhalten von Freibädern in den Gemeinden. Dafür braucht es allerdings Geld vom Bund. Peter Daser berichtet.
Einen Hitzeschutzplan fordern die Grünen von der Bundesregierung. Parteichefin Leonore Gewessler zählt eine ganze Reihe von Punkten auf, die dieser Plan enthalten soll. Etwa eine finanzielle Förderung für Gemeinden, damit diese Freibäder erhalten können und der Eintritt ab 35 Grad Hitze gratis ist. Dazu die Neupflanzung von 1 Million Bäumen bis zum Jahr 2030 in Städten und Gemeinden. Gefordert wird auch ein Trinkbrunnen auf jedem Stadtplatz und die technische Kühlung öffentlicher Gebäude.
Wir brauchen dringend Klimaanlagen, Kühlung, Beschattung für Schulen, für Pflegeheime, für Krankenhäuser, für Kindergärten, überall dort, wo besonders verletzliche und empfindliche Menschen auch ihren Tag verbringen und die sofort Schutz brauchen.
Untermauern wollen die Grünen ihre Forderung mit dem Sammeln von Unterschriften für eine Petition. Es soll für die nächste Hitzewelle vorgesorgt werden, erklärt Gewessler.
Deswegen fordern wir einen Plan, einen Hitzeschutzplan, der die Schulen, die Kindergärten, aber auch die Pflegeheime und Krankenhäuser wirklich in den Blick nimmt und
konkret aus, das soll im Herbst vorliegen, ja, also die Zeit jetzt muss man nutzen, konkret ausschildert, welcher Standort, wo, was braucht es, was wird gemacht, bis wann.
Kinder in Schulen und Kindergärten hätten es nicht verdient, so die Grünen-Chefin, dass die Regierung einfach die Ferien abwarte, bis es im Herbst von selbst wieder kühler wird.
Mit zwei Schuldsprüchen ist heute Nachmittag der Prozess rund um Terrorpläne vor der Regenbogenparade 2023 in Wien zu Ende gegangen. Die beiden Angeklagten, 20 und 23 Jahre alte Brüder, wurden zu bedingten Haftstrafen verurteilt. Christian Jentsch und Barbara Gansfuß berichten.
Die heutige Verhandlung hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Das heißt, Journalisten und Zuhörer haben nur die Urteilsverkündung gehört. 6 Monate bedingt und 1 Jahr bedingt, nicht rechtskräftig. In der Urteilsbegründung hat der Richter betont, es gebe keinen Nachweis, dass die beiden Brüder etwas mit den Anschlagsplänen zu tun hatten. Allerdings, sagt er weiter, haben die beiden Propaganda für die radikal-islamische Terrormiliz Islamischer Staat betrieben. Das Gericht habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Brüder zum damaligen Zeitpunkt abgedriftet sind. Aber es sei eine zweite Chance für den 20- und den 23-Jährigen. Das sieht auch Verteidiger Markus Sommerauer so.
Die Tatvorwürfe stammen vor 3 Jahren. Und seitdem haben sich mein Mandant wohlverhalten, geht einer geregelten Arbeit nach. Er will ganz normal in den österreichischen Staat weiter integriert sein, arbeiten gehen, eine Familie gründen.
Von einer Beteiligung an der Gruppe Islamischer Staat wurden die Angeklagten heute freigesprochen. Bekannt wurden die angeblichen Anschlagspläne auf die Vienna Pride 2023 am Tag nach der Regenbogenparade. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst hatte Hinweise von einem ausländischen Partnerdienst bekommen. Ein dritter Beschuldigter ist schon Mitte Juli des Vorjahres rechtskräftig zu 6 Monaten bedingter Haft verurteilt worden.
In knapp 3 Stunden ist Anpfiff für das erste WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien. Die Franzosen streben am heutigen Nationalfeiertag ihr 3. WM-Finale in Folge an, Christoph Ott.
Für die erfolgreiche Ära mitverantwortlich ist neben dem Star-Ensemble um Kapitän Kylian Mbappé vor allem der französische Teamchef Didier Deschamps, der am französischen Nationalfeiertag den nächsten Schritt Richtung 3. WM-Titel für Frankreich machen will. Natürlich ist der 14. Juli ein symbolträchtiger Tag für Frankreich, für alle Französinnen und Franzosen. Wir sind darauf eingestellt und wissen, was unser Ziel ist, nämlich uns den Platz im Finale zu sichern. Deshalb werden wir alles tun, damit dieser Abend für uns sehr gut verläuft. Die Spanier mit Superstar Lamine Yamal streben hingegen das 2. WM-Finale und den 2. WM-Titel nach 2010 an. Yamal, der seit gestern 19 Jahre alt ist, will sich heute auch selbst ein Geburtstagsgeschenk machen. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so viele Geschenke bekommen, aber das Größte wäre ohnehin ein Sieg und nach New York zu fahren. Yamal betont auch vor dem Spiel, wir sind Europameister und haben vor niemandem Angst. Anpfiff für Frankreich gegen Spanien ist um 21 Uhr.
Ins Nachrichtenstudio jetzt zu Julia Wötzinger.
Die bislang größte Militärparade zum französischen Nationalfeiertag hat heute in Paris stattgefunden. Präsident Macron hat dabei ein deutliches Zeichen der Unterstützung der Ukraine gesetzt. Gäste waren der ukrainische Präsident Zelensky und rund 30 Staats- und Regierungschefs aus Partnerländern der Pro-Ukraine-Koalition, darunter auch Bundeskanzler Christian Stocker. 500 Soldaten aus Ländern der Koalition sind bei der Parade mitmarschiert, darunter 23 Gardesoldaten des Bundesheeres. Im Juni sind in der Ukraine mehr Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen als in jedem anderen Monat seit Kriegsbeginn. Laut einem UNO-Bericht sind rund 290 Zivilisten getötet worden, weitere fast 2000 verletzt. Fast die Hälfte ist auf Raketen- oder Drohnenattacken zurückzuführen. Bei einem Brand auf einer Baustelle in der Brüsseler Innenstadt sind 5 Menschen tot aufgefunden worden. Feuerwehrleute haben die leblosen Körper in einem Aufzug entdeckt. Eine Person wird noch vermisst. Das Gebäude wird derzeit umgebaut. Gewitter haben heute in Teilen Österreichs für zahlreiche Einsätze gesorgt. Im Osten von Klagenfurt, in den Bezirken Klagenfurt-Land, Villach und Hermagor, war die Stromversorgung stellenweise unterbrochen. In Salzburg waren mehr als 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Einsätze wegen Seenot gab es etwa am Wallersee und Wolfgangsee sowie am Mondsee in Oberösterreich. Die Bevölkerung der EU wird im Jahr 2029 auf ihren Höchststand anwachsen. Mit mehr als 453 Millionen Menschen. Dann wird sie zurückgehen, wie ein aktueller Bericht der EU-Kommission zeigt. Im Jahr 2100 leben laut Prognose nur mehr rund 399 Millionen Menschen in Europa. Die Lebenserwartung der Menschen steigt demnach. Am Flughafen Wien hat es im Juni deutlich weniger Passagiere gegeben. Die Zahl der Reisenden ging um 5,9% zurück auf rund 2,8 Millionen. Gründe dafür sind laut Airport ein niedriges Angebot von günstigen Flügen und reduzierte Verbindungen wegen der Krise im Nahen und Mittleren Osten.
Wie das Wetter wird, sagt Ihnen Georg Brack.
Schauer und teils heftige Gewitter gibt es aktuell noch von Kärnten über die Steiermark bis ins Burgenland und nach Niederösterreich. Die werden jetzt langsam weniger. Von Westen her kommen in den nächsten Stunden aber neuerlich Zellen dazu. Auch morgen erwartet uns unbeständiges und teils heißes Wetter mit Höchstwerten zwischen 23 und 32 Grad. Dazu gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken und die bringen am Vormittag speziell an der Alpen-Nordseite, am Nachmittag in den Alpen und im Süden Schauer und Gewitter, die teils heftig ausfallen können.
Das war das Abendjournal. Bleiben Sie dran fürs Journal Panorama mit Monika Feldner-Zimmermann.